Ich bin Hannes Reinicke. Ich habe hier schon früher Vorträge gehalten, aber im Unterschied zu meinen letztigen Vorträgen ist dies kein technischer Vortrag. Also wenn jemand irgendeinen technischen Content erwartet hat, dann ist er hier gerade fehl am Platz. Aber ich nehme mal stark an, dass ihr alle tolle Konferenzmitarbeiter und Besucher seid und natürlich fleißig den Vortragsplan gelesen habt und das natürlich schon längst wisst. Also, ich bin Hannes Reinicke, ich bin Entwickler bei der SUSE und aktiv in der Upstream Linux Community und mache so allerhand Zeugs. Und im Laufe dieses sind mir in der letzten Zeit so ein paar Dinge untergekommen, die ich jetzt etwas interessant fand, insbesondere, dass plötzlich Dinge Auswirkungen auf die Open Source Community hatte, die eigentlich wir als Open Source Community, die uns ja immer so als, oh, wir sind unpolitisch, wir sind ja, diskutieren nur auf der technischen Ebene und das hat nichts Persönliches, auf einmal doch einen Unterschied gemacht haben. Deswegen Open Source und die Zeitenwende. So, damit das Ganze, damit ich auch so ein bisschen so reinbringe, was ich hier eigentlich sagen will, habe ich mir mal überlegt, okay, was ist es eigentlich? Was genau macht Open Source zu Open Source? Oder was ist eigentlich der Grundgedanke dahinter? Was wollen wir hier eigentlich? Und zwar wir alle zusammen, die wir an Open Source arbeiten. Und da habe ich dann mal so, habe ich festgestellt, ja, das kann man eigentlich relativ gut an den Lizenzen ablesen, was Open Source ist und was Open Source sein sollte. Und das hier ist mal so witzigerweise bloß mal so der Entwicklungsstammbaum von Linux. Also ganz oben ist das originale BSD Linux oder noch nicht BSD, was ihn immer weiter aufgespalten hat, immer weiter sonst wie und sowas. Hier sind denn die ganzen diversen BSDs, das Grüne hier. Ganz links ist Linux und rechts sind denn so die anderen Unixe. IX, SunOS ist da und so weiter. Aber primär alles historisch, bloß so zur Darstellung. So, das Ganze ging los mit BSD. BSD ist schuld. BSD steht für Berkeley Software Distribution. Und das war dann irgendwann in den frühen 80ern quasi das allererste Linux, was tatsächlich frei verfügbar war. So, das hatte eine Lizenz und die sagt, ich habe es dann mal hier so gesagt, ihr kennt ja all das, die Standard-BSD-Lizenz, die sagt effektiv, hier ist der Code, mach damit, was ihr wisst, aber wenn du es tust, sag doch bitte, dass du den Code genommen hast. Das ist so das. Das ist also relativ quasi so, ja gut, mach halt und ich finde schön, dass du machst, aber du könntest so sagen, dass du es getan hast. Das ist eigentlich die ganze Lizenz. Das ist relativ banal eigentlich. So. Und dann kam der gute Herr Stallman. Der hat gesagt, ja, ist irgendwie schon fast gut, aber eigentlich nein. Das ist doch irgendwie doof. Und überhaupt. Und die Software, das heißt lediglich auch, denn Kirsch, das heißt die BSD-Lizenz natürlich auch, dass die auch Firmen nehmen konnten. Die konnten natürlich einfach den Code nehmen und damit machen, was sie wollten und ihn dann verkaufen. Und das fand der Richard Stallman doof. Er hat nämlich gesagt, ja, nein, also wenn du Software hast, dann muss sie frei verfügbar sein und du darfst sie nicht verkaufen. Und dafür, da kam denn, das war dann effektiv der Startschuss des GNU-Projektes, was dann den Unterschied zwischen Open und freier Software gemacht hat. Also das wird dann so ein bisschen, gehen wir schon langsam so in das Bereich des Haarespaltens hier, so, also offene und freie, so ein bisschen so, oh, LibreOffice, OpenOffice, sonst was, Office, FreeOffice, also wird dann immer so ein bisschen absurd, egal. Also die Idee war, er wollte nicht, dass Leute damit Geld verdienen. Also er wollte quasi proprietäre Software eine Regel vorschieben. Dass man sagen kann, nein, Software sollte für alle verfügbar sein, jeder soll da drauf gucken können, jeder soll da mitarbeiten können. Und eines der zentralen Bausteine war halt auch, dass die Software auch verbessert werden sollte. Das heißt, du solltest sehen, was haben die anderen gemacht und das auch wieder zurückpflegen. So kam halt dieser Begriff von des Patches und des Patch Reviews, dass du halt tatsächlich auch deine Modifikation öffentlich machen musstest, dass die halt von allen Leuten, von Leuten angeschaut werden konnten. Damit sehen, okay, was hast du für Modifikationen gemacht? Und du dadurch auch in die Lage warst, die Modifikation wieder zurückzupflegen. In den Hauptbaum sozusagen. Das ist eines der Aspekte, die bei BSD so ein bisschen fehlen. So, du kannst damit machen und wenn du cool bist, kannst du mir die Modifikation geben, aber wenn nicht, dann lässt es halt. Das heißt, diese Feedback-Schleife fehlt da beim BSD so ein bisschen. So, das ist hier nochmal die GPL effektiv. Ne? Also das ist, wie ihr ja alle wisst, das ist eines der Features von der GPL ist, dass sie so, wie das so schnell sticky ist. Das ist ein bisschen so wie ein Kaugummi. Wenn das einmal dran ist, kriegst du es nie wieder weg. Und nicht nur das, ist es so, weißt du, wie Kaugummi. Es klebt dann auch an allem, was du denn irgendwie damit mal in Kontakt gemacht hast. Das heißt, es ist dann so, zieht dann so immer weitere Fäden und dann plötzlich ist alles irgendwie GPL. Das war auch so ein bisschen die Idee. Und das ist irgendwie super, wenn du da so auf der GPL-Schiene bist. Hallo Debian, Leute. Aber wenn du das jetzt nicht ganz, dann ist das halt immer ein bisschen doof. Aber egal, das ist auch nicht so der Mainpunkt. So ist es halt. Und das ist halt so ein leicht anderer Ansatz, wie man das machen wird. So, ist jetzt auch nicht so das hauptsächliche Thema, sondern das hauptsächliche Thema ist tatsächlich, wie haben sich dann die einzelnen die Communities für entwickelt? Was ist denn da eigentlich passiert? Und dann stellte sich heraus, dass, oh Wunder, bei der Open Source, also bei dem BSD-Modell, sehen wir eine Fragmentierung. Das Ding ist zersplittert in tausende von Richtungen. NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, sonst was BSD, BSD, irgendwas sonst was hier überhaupt. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht, denn es war ja keine Notwendigkeit. Er musste ja nicht zurück. Er konnte es einfach sein eigenes Ding machen. Und wenn er dann irgendwie überzeugend genug war, haben genügend Leute mitgearbeitet. Und bong, das ganze Ding zerfächert. Bei Free Software, also ja, in dem Fall von Linux, ist das nicht passiert. Forks von Linux sind extrem selten. Das macht eigentlich keiner. Android. Wir können uns, also wenn du viel Zeit hast, können wir uns gerne über den Unterschied zwischen dem Mainstream und den Distro-Releases unterhalten. Ich mache das. Ich weiß, wie das geht. Und nein, das ist kein Fork. Das ist, sie machen ihr eigenes Ding, ja, sicherlich, aber weil sie halt andere Anforderungen haben. Und das, was sie machen, ist ja nicht so das, was das Upstream initial von ihnen erwartet hat. Stichwort Binder, ne, der gefürchtete Android-Binder. Warum man aber jetzt darauf arbeitet, aber man weiß es immerhin. Sie haben es gemacht. Das heißt, man kann immerhin schauen. Ah, was habt ihr eigentlich gemacht? Ach, das habt ihr gemacht. Ja, nee, das finden wir aber scheiße, was ihr gemacht habt. Okay, kannst du tun. Use Case hast du trotzdem. Das heißt, man muss schon, ja gut, wenn du scheiße findest, ja, wie hätten wir es denn machen sollen? Bist am Diskutieren oder sowas. Aber du hast die Feedback-Schleife. Du kannst sehen, was sie gemacht haben. Bei NetBSD, bei BSD hast du keine Chance. Du weißt gar nicht, was sie gemacht haben. Es gibt da witzige Geschichten von gewissen Firmen, die das versucht haben und namenlos auf die Schnauze gefallen sind. Gut, so, aber das ist ja eigentlich auch das, was man aufgrund der Lizenzmodelle erwarten würde. Denn ich meine, so wie du eine Feedback-Schleife hast, hast du halt eine gewisse Kontrolle darüber, was eigentlich passiert. Ist soweit eigentlich auch soweit so ganz normal. Aber das Witzige ist, wie der Entwicklungsmodell sich denn tatsächlich denn darstellt auf einmal. Denn stellt sich nämlich heraus, BSD ist extrem zentralisiert. Das hat ein CVS, wo das gesamte System drin ist. Und du hast eine Liste von Menschen, die committen können und das war's. Und das ist dein BSD. Ist jetzt für so ein freies Modell, ihr könnt machen, was ihr wollt und hast ein extrem zentralisiertes CVS. Fand ich komisch. Und wenn du auf der anderen Seite Linux hast, GitHub, bon, jeder macht sein Zeug, macht hier was, macht da was, macht überhaupt was und überhaupt bla bla. Und wir haben, ich glaube, die Trees kannst du gar nicht zählen, die es da gibt. Aber jeder fügt sie wieder zurück. Irgendwann, wenn er damit irgendwas erreichen will. Sonst ist er irgendwie ein Dead Tree, der da rumlungert, von dem du auch 20.000 hast. Aber es ist halt dann, ja, dann passiert dann auch weiter nichts. Und das fand ich jetzt so etwa ein interessanter Effekt. Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet hätte. Den jetzt vom Entwicklungsmodell, also von den Lizenzen hätte ich jetzt erwartet, dass auch bei Linux, dass du denn da einen relativ zentralistischen Ansatz hast und bei BSD einen komplett offenen. Aber nein, genau das Gegenteil ist passiert. Fand ich witzig. Na gut. Nichtsdestotrotz, es ist nun mal so, auch für beide, es ist ein Projekt, an dem die Leute mitarbeiten. Das heißt, es gibt etwas, die Leute erwarten, okay, hier ist es ein Projekt und ich kann es besser machen. Das heißt, es gibt irgendwie einen Zustand in der Zukunft, welcher besser ist als jetzt. Und damit, da will ich mitarbeiten. Aber wer sagt uns denn, dass es diesen Zustand gibt? Das ist ja erstmal bloß eine Annahme. Das ist ja eigentlich, ne, so damals noch, ne, Aufklärung und sowas. Zukunft. Ist das wirklich immer und überall gültig? Können wir das annehmen? Will das tatsächlich jemand? Glaubt das tatsächlich? Können das tatsächlich alle glauben? Wir haben natürlich immer so, das kennt natürlich jeder. So, es gibt Leute, die sagen, ach, wisst ihr was, ist mir völlig egal, ich krieg Geld dafür, ich mache mein Projekt und dann tschüss. Ja, die hast du natürlich immer, wo man sich dann fragen kann, ja gut, also, gut, er arbeitet mit, aber Ja, mehr halt auch nicht. Es ist auch nicht so ganz das, was man jetzt eigentlich von den Open-Source-Leuten jetzt erwarten sollte. Aber okay, gut, ja, okay, solange dein Patch gut ist, ja, okay, geschenkt, machen wir dich. Auch nicht so, ja, kennt jeder, ist jetzt auch nicht so das große Ding. So, und dann bekam ich vor längerer Zeit schon einen chinesischen Kollegen, habe mich länger mit ihm unterhalten, habe ihn auch besucht und habe mir das mal angeschaut, wie das Ganze denn in China aussieht. Und da stellt man fest, unser Modell hat da einige Schwächen. Zum einen, es gibt die gefürchtete Great Chinese Firewall. Also, China hat das Internet komplett abgeschlossen. Jeglicher Traffic, welcher nach China reingeht und aus China rausgeht, geht über dieses Ding. Das ist ein komplett erratischer Algorithmus. Keiner weiß so genau, was die da machen und warum sie das machen und was eigentlich so genau passiert. Manche Seiten sind dann einfach komplett geblockt. So Google zum Beispiel, da kann man, ja gut, Google weiß man, nee, da kommst du nie rauf. Andere sind so teilweise geblockt. Also WhatsApp hatte irgendwie 70% Chancen, dass die Nachrichten durchgingen. Und Bilder in WhatsApp hatten 50% Chance, dass sie durchgingen. Für, keine Ahnung, man weiß nicht warum. Denn du darfst eigentlich kein VPN machen. Wenn du es machst, kümmert das auch keinen. Aber du musst den VPN außerhalb von China aufsetzen, damit du, also sowas, wenn ihr es nicht wollt, dann lasst es halt, dann sagt ihr, okay, wollen wir nicht, aber eigentlich nicht, aber dann, ja, ist uns auch egal. Man weiß ja nie genau. Gut, das macht natürlich jetzt die Zusammenarbeit mit nicht-chinesischen Leuten extrem schwierig. Und das hatte zur Folge, dass sie innerhalb von China eine komplett parallele Infrastruktur aufgebaut haben. Google gibt's in China, heißt Taobao, ist mindestens genauso groß. Es gibt auch sowas wie Alibaba in China, welches mittlerweile auch, ich glaube, die drittgrößte chinesische Firma ist. WhatsApp hat den Counterpart, den WeChat, welcher WhatsApp komplett in den Schatten stellt. Das ist also, darauf kannst du wirklich wortwörtlich alles machen. Aber es ist halt einfach komplett parallel. Und die haben bitte dann auch keine Verknüpfung. Du kommst nicht von einem aufs andere. Meine Kollegen, die tatsächlich jetzt irgendwie chinesische Leute haben, die müssen sich tatsächlich WeChat installieren, denn nur damit sie mit ihm kommunizieren können. Dass es sonst alles andere geht, schier nicht. Und das macht natürlich die Zusammenarbeit jetzt so mit chinesischen Entwicklern etwas schwierig, weil die auf einer komplett anderen, komplett separaten Infrastruktur arbeiten. Du siehst sie nicht. Die machen tausendfach tolle Sachen, aber du hast keine Ahnung, was sie tun. Und dementsprechend haben natürlich auch wir, haben die natürlich auch nicht so wirklich viel Ahnung, was macht eigentlich die anderen. Was so die Entwicklung so ein bisschen schwierig macht. So überhaupt in den Zusammenarbeiten. Und dann kommt noch dazu, dass die Entwicklungsrichtung in China einfach eine komplett andere ist. Das geht mir so Richtung, ja, es muss einfach sein. Also Usability ist quasi das Key Feature. Was in China total gängig ist, ist, dass du ins Parkhaus reinfährst, die Eingangsschranke liest dein Kennzeichen und beim Rausfahren wird direkt das Geld abgebucht, weil es ganz kein mit deiner Karte verknüpft ist. Du musst da bloß reinfahren, alles gut, alles kein Thema, passt, stressfrei. Und dann guckst du dir das in Deutschland an, ja, das ist einfach. Frage, Datensicherheit, Privacy? Ja, nee, das ist... ja, genau, ja klar, da musst du, nachdem du dich registriert hast und die App benutzt hast und so weiter und so fort, richtig, ja klar. Kann man tun, aber auch da hast du denn also mit automatischer Kennzeichenerkennung in Deutschland, das ist von einem privaten Anbieter. Ha! Es dreht sich nicht ums Funktionieren. Dass es geht, ist klar. Darum geht es nicht. Die Frage ist, darfst du das? Und was machst du mit den Daten? Und wie stellst du dir, dass nur du das bist, der mit den Daten was umgeht? Und wie verbreitest du doch gleich deine Daten? Beziehungsweise halt auch nicht. Ne? Also das ist also technisch. Es dreht sich nicht um die Technik. Es dreht sich einfach darum, so, was kannst du und was willst du machen? Oder das andere, was mich so völlig fasziniert, irgendwie zahlen per WeChat. Das ist so, als würdest du quasi mit WhatsApp zahlen. Machst einfach einen QR-Code hier, bitte, QR-Code 1, okay, alles gut, bing, gezahlt. Also, so, ja, das ist einfach, aber das heißt, die WhatsApp kann auf dein Konto zugreifen? Will ich das? Ja, es ist ganz einfach, du musst einfach deine Passwortnummer eingeben, dann greift er auf dein Konto zu. Okay, woher weiß man... Okay, nein, also das...
Sofortüberweisung.
Über die Passportnummer? Echt jetzt?
Sofortüberweisung braucht die Online-Geld-Zugang.
Von deinem Ausweis?
Nein, vom Ausweis, aber vom Bankkonto.
siehst du, wenn du nur das Bankkonto, wenn du nur deine Ausweisnummer angeben musst und das bucht von deinem Konto ab.
Ja, ich wollte nur sagen,
ja, klar, natürlich, wie gesagt, es dreht sich nicht um die Technik. Natürlich ist das alles möglich. Die Verknüpfung ist das Ding. So, und dann gibt es sowas hier wie Inge, unsere gute Nomi, also meine Kinder haben es geliebt. Das ist der Fahrzeugassistent, diese Kugel da oben. Die macht wortwörtlich nichts, aber ist ultra cool. Das Ding kann sich bewegen. Du kannst mit ihr reden. Wenn du mit ihr redest, dreht es sich in deine Richtung, blinzelt dich an und sagt, hallo, was willst du? Also es ist solche Sachen so, dann stell dir vor, das ist total süß. Oder wenn der Musik spielt, dann holt sie eine Gitarre raus, klimpert mit der Gitarre. Wenn ihr zu langweilig ist, holt sich ein Getränk, schlürft das Getränk. Wenn es ihr zu warm ist, holt sich so ein Ventilator raus. Also tausende von diesen Sachen, wo ich frage, das ist total cool. Und den stellst du so einen BMW-Ingenieur vor und versuchst du das zu erzählen. Ja, wie war das mit dem Culture Clash? Also, ja. Ne? Aber das sind solche Sachen, ja, das wird es in Deutschland niemals durchkriegen, aus so vielen Gründen. Aber es ist einfach total cool. So. Das ist soweit alles schön. Aber dann kam das Huawei-Problem. Denn die USA oder eigentlich alle großen Länder stellten fest, dass es tatsächlich sowas wie nationale Interessen gibt. Dass manche Sachen tatsächlich nur für das oder primär für das eigene Land sinnvoll sind. Oder vielleicht im Interesse des eigenen Landes sind und nicht so sehr im Interesse der anderen Länder. So, und infolgedessen gibt es da einfach so ein paar Sachen, die zwar entwickelt wurden, aber halt nicht für alle zugänglich sein sollen. Dann hängt es davon ab, wer das jetzt so ist. Ne? Also das klassische Beispiel hier, das kanonische Beispiel ist schon quasi der RSA-Algorithmus seiner Zeit, wo die USA ja tatsächlich eine Exportbeschränkung drauf hatte und hatte gesagt, nein, ab einer gewissen Schlüssellänge darfst du nicht exportieren, in Hochkommas, außer auf ballistischem Wege. Okay. Gut. fand ich total süß. Ist jetzt mittlerweile auch mit den neuen Algorithmen, ist das auch so ein bisschen egal. Haben sie festgestellt, ja, sie kommen da nicht wirklich drum rum. Also sie können es schlichtweg nicht verbieten. Das ist ja, gibt es ja diese schöne Geschichte über den originalen PGP-Algorithmus, den sie ja auch nicht auf elektronischem Wege exportieren durften. Weswegen sie ein Buch gedruckt haben mit dem Source-Code und jede Buchseite hatte eine Checksum unten drunter, die du dann mit der du dann überprüfen konntest, ob du es richtig abgetippt hast. Und dieses Buch konnten sie natürlich verbreiten. Und so haben sie denn darüber haben sie den originalen PGP-Algorithmus verbreitet. Ne, also es ist immer so, ja, das Ganze war nicht wirklich zielführend, dann haben sie irgendwann aufgegeben. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist jetzt mal gut, jetzt, wenn wir Algorithmen haben, dann sind die irgendwo beschrieben und die kann jeder benutzen. Ja, dachten wir. Irgendwann haben denn die USA festgestellt, ja, China wird doch immer größer und auch immer besser. Und außerdem ist die USA nicht mehr unbedingt darauf bedacht, oder legt nicht mehr so großen Wert auf die Außenpolitik. Der Augenmerk geht doch immer mehr auf die Innenpolitik. Und die Außenpolitik selber wird eigentlich, ja, immer mehr als Kostenfaktor gesehen und nicht so sehr als politischer oder strategisches Ziel, was das Land langfristig erreichen will. Und so wird auch immer mehr darauf geachtet, dass denn wichtige Produkte, was auch immer jetzt wichtig ist, mehr im Land gehalten werden, so dass denn primär erstmal die USA davon profitiert und alle anderen nicht so viel. Das ist eigentlich ein Rückfall in Protektionismus. Dazu eine kurze historische Bemerkung. Es gibt ja immer den Gegensatz zwischen Freihandel und Protektionismus. Und weder das eine noch das andere ist tatsächlich intrinsisch gut oder schlecht, sondern es ist einfach denn die wirtschaftliche Notwendigkeit, die dich zu dem einen oder anderen bewegt. Denn Freihandel ist total super, wenn du sowieso der Beste bist. Dann ist das ein bisschen so ein No-Brainer. Ja, ihr könnt gerne eure Waren verkaufen, natürlich, kein Problem. Es wird sie eh keiner kaufen, weil unsere Waren besser sind. Von daher, ja natürlich, wir brauchen keine Zölle. Wozu? Dann ist es ganz einfach, für Freihandel zu plädieren und sagen, ja, ihr müsst alle Freihandel machen, das ist das Beste überhaupt. Ja, danke. Und dementsprechend natürlich auch die, die da eben nicht die Besten sind, natürlich, die wollen auch nicht unbedingt, ne? Länder wollen nicht unbedingt, dass ihre Autowirtschaft von billigen chinesischen Autos überflutet wird. Und natürlich wollen sie denn sehen, dass die billigen chinesischen Autos nicht gekauft werden. Das Einfachste ist natürlich, die billigen chinesischen Autos teurer zu machen, mit den Importzöllen zu machen. Es gäbe eine andere Möglichkeit. Ihr habt eine Industrie, macht sie halt einfach besser. Dann geht das auch, dann braucht ihr es nicht. Aber das ist ja zu viel verlangt. Also, deswegen gibt es immer das, so immer diesen Gegensatz dazwischen. Und wenn jetzt natürlich ein Land, was vorher immer so der Vorreiter von Freihandel war, auf einmal Zölle verlangt und sagt, nein, ihr dürft es nicht einführen und wir finden das doof, könnte man so ein bisschen die Vermutung hegen, dass sie schlicht den technologischen Anschluss ein bisschen verpasst haben. Aber das ist nur eine Vermutung. So, und dann kam Huawei. Huawei ist, für die Leute, die es nicht wissen, mit einer der größten chinesischen Firmen. Und da das eine große chinesische Firma ist, hat sie, oh Wunder, Verbindung zum chinesischen Staat. Natürlich, es geht nicht anders. Du bist in China. Alles ist mit dem Staat verkuddelt. Huawei ist de facto tatsächlich noch ein bisschen schlimmer, denn es hat nicht nur gute Verbindung zum chinesischen Staat, sondern auch gute Verbindung zum chinesischen Militär. So, mithin ist es quasi der Hauptausstatter des chinesischen Militärs. Okay, das ist natürlich jetzt so ein bisschen blöd. Zusätzlich hat aber... Hier haben sie ein Augenmerk drauf getan, sich doch in die Mobilinfrastruktur da reinzuhängen. Mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich nur noch drei Ausstatter haben, Mobilfunkausstatter.
Welche Daten eingehackt? Ich habe es akustisch gerade
nicht gehört. Militärdaten? Ja, genau. So, also, es gibt mittlerweile nur noch drei Mobilfunkausstatter. Das eine ist Huawei, das andere ist Ericsson in Schweden und dann Nokia zu einem Extent. So. Aber das war's. Und da gibt es jetzt, und dadurch, dass jetzt Huawei gute Verbindungen oder Kontakte zum chinesischen Staat und zum chinesischen Militär hat, gibt es natürlich die Befürchtung, dass effektiv auf den Geräten von Huawei irgendwelches Spyware installiert ist. Ob wissentlich oder unwissentlich, blieb erstmal dahingestellt, das ist so die Befürchtung. Und so gab es halt oder gibt es die Sanktionen von den USA, die dann sagen, nein, Huawei darf bei uns in gewissen Bereichen nicht eingesetzt werden. So, ne? Die offizielle Begründung ist, ja, es könnte ja Spyware da drauf sein. Denn es gibt ein Gesetz in China, was jeden chinesischen Bürger dazu verpflichtet, mit den Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, ohne dass er es sei ihrem Chef oder überhaupt irgendjemand sagen darf. Okay. Ja klar, das ist natürlich ein echt blödes Gesetz und natürlich, das ist schon irgendwie doof. Blöderweise haben die USA exakt das gleiche Gesetz. Was natürlich nicht doof ist. Das ist ganz klar. Und denn so, du als nicht, also und unser eins denn so als Nicht-Amerikaner, Nicht-Chinese, steht dann ein bisschen dafür und denkt, worüber beklagt ihr euch hier gerade? Ihr macht beide genau das Gleiche, aber das eine ist doof und das andere nicht. Ja, nein. So, okay, wäre ja erstmal schick. Ich meine, das war wir und USA und China, gut, lasst euch behaken. Stört uns nicht. Doch, stört uns. Denn die Sanktionen, die die USA verhängt hat, betreffen nicht nur amerikanische Firmen, sondern auch Firmen, die in den USA Geschäfte machen. Mithin eigentlich alle Firmen. Denn es gibt nur extrem wenig Firmen, die in den USA keine Geschäfte machen. Also Rosneft zum Beispiel, aber gut. So. Und dann plötzlich hängen die Firmen da in diese Sanktionsschiene mit drin. Und plötzlich müssen sich die Firmen Gedanken machen, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt tatsächlich in China Geschäfte mache? Dann könnte ich ja auch unter die Sanktionen fallen. Das heißt, die Firmen selber müssen sich jetzt plötzlich überlegen, ja, wo können sie jetzt, welche Entwicklung können sie jetzt auf einmal noch machen? Und da blöderweise ein Großteil der Entwickler auch irgendwie was essen will, und so und vielleicht auch irgendwie ein Haus oder irgendwo wohnen will, sind die meistens bei einer von diesen Firmen angestellt. Und plötzlich können sie denn nicht mehr bei allen Sachen mitarbeiten, wo sie gerne mitarbeiten wollten. Oder müssen sich Gedanken machen, wie sie jetzt mit diesen Sachen mitarbeiten. Und plötzlich haben wir dann eine Trennung. Die Leute dürfen das machen und die Leute dürfen das machen. Aber nicht beide dürfen dasselbe machen. So viel dazu, dass wir alle am gleichen großen Ziel arbeiten. Nicht mehr ganz so. Blöderweise bleibt aber die Zeit nicht stehen. Das ist schön, dass du China unter Sanktionen machst und diese Technik ist wichtig, die dürft ihr nicht benutzen. Okay, machen wir da unsere eigene. Was soll's. Und so, gerade diese 5G-Geschichte, China ist komplette 5G umgestiegen. WLAN ist quasi obsolet da. Wozu? Wozu brauchst du WLAN? Das ist, 5G ist schnell genug. Du brauchst keinen Access Point mehr. Du gehst halt übers Mobiltelefon. Die Hotels bieten dir schon gar keinen WLAN-Code mehr an. Ja, wozu? 5G. Also so. Huawei hat mittlerweile ein eigenes Betriebssystem gebaut. Denn unter der berechtigten Befürchtung, dass sie irgendwann komplett ausgeschlossen werden. Ja, richtig, das ist eine sehr berechtigte Befürchtung. Das heißt, sie bauen einfach ihr eigenes. Mhm. Alibaba hat mittlerweile einen eigenen KI-Chip entwickelt. Und können sie alle machen. Aber das Problem hierbei ist ja, die USA hat keine Ahnung, was sie machen. Sie dürfen es ja gar nicht. Sie dürfen ja von ihrer eigenen Politik gar nicht da drauf schauen. Witzigerweise nur die USA. Wir dürften das. Stellt sich so ein bisschen die Frage, so, wen habt ihr jetzt dabei eigentlich getroffen? Und ich habe hier mal die Commits für den Linux-Kernel aufgemalt über die letzten 10 Jahre. Von den 10 Firmen, die am aktivsten waren. Entschuldigung, Pangotronics, von den 9 Firmen. Ihr seid nicht drauf, ich habe euch da rausgenommen. Gut, so, also das ist ja jetzt ein bisschen verwirrend. Ich habe sie aber da oben, die sind tatsächlich der Wichtigkeit nach geordnet. Das heißt, Google ist tatsächlich derjenige, der die meisten Commits hat. Okay, Intel habe ich rausgenommen. Intel ist irgendwie ganz oben. Okay, Intel und Red Hat habe ich rausgenommen. Also die tatsächlichen Firmen, darum geht es hier nicht. Es dreht sich hier tatsächlich um die Firmen, die größte Infrastrukturen beschreiben, also Cloud-Provider und sowas. Die habe ich da vor allen Dingen mal aufgezeichnet. So, und da stellt sich aus, Google ist natürlich als der große Cloud-Provider ist natürlich die Number One. So, ist denn aber auch hier, das ist denn die lila Linie da. Wie ihr so schön seht, ja, es ist Nummer 1, aber jetzt ist es jetzt nicht, dass sie schon immer toll waren. Nee, die sind tatsächlich in letzter Zeit, haben die tatsächlich ihr Engagement hochgefahren. Danach kommt Uhunda Facebook, ja, wer hätte es gedacht. Ist aber auch nicht so, all in all, nicht so wirklich viel. Ne? Das ist so diese, die sind halt sehr konstant dabei. Das ist die hellblaue Linie da.
Welche Einheit ist denn das? Was ist denn
das für eine Einheit? Das ist Prozente. Prozente aller Commits im Linux-Kernel zu dem Jahr. Die Anzahl der Commits von der Bevölkerungsmenge?
Ja, mehr Entwickler zumindest. Anzahl Entwickler, also wie viele Leute beschäftigen sich damit?
Hätte ich auch gedacht. Fällt euch was auf? Ich habe gesagt, das sind die großen Cloud-Provider. Wie viele haben wir? 5. Wie viele habe ich da? 4.
Kein Amazon.
Das hieße, mit laut Kirschus, Amazon hat keine Mitarbeiter. Ja, glaube ich jetzt nicht so richtig. So, und was auch auffällt, ist, ByteDance ist da, aber jetzt schaut euch mal, die gelbe Linie ist Huawei. Das heißt, Huawei hat gerade angefangen, mit der Open-Source-Community mitzuarbeiten, und zwar massiv. Und dann kommen die Sanktionen und sagen, nee, du darfst nicht mehr. Da oben. Und dann hat Huawei gesagt, jo, gut, den will ich auch nicht mehr. Und auf einmal, die Contributions fallen runter. Und da stelle ich mir auch so die Frage, ja, ist das jetzt wirklich das, was sie wollen? Jemand, der tatsächlich mitarbeiten wollte, der massive Kontributionen machte, ihm einfach sagen, nö, du darfst nicht mehr, kannst nicht mehr mitspielen. Also weiß nicht, finde ich irgendwie merkwürdig. Und das andere wirklich Witzige, das ist jetzt kein Cloud-Provider, ich habe das bloß so for fun's sake aufgelistet, das Rote ist Cisco. Cisco war 2012 der größte Netzwerkausstatter weltweit. Heutzutage Contributions null. Also, bloß mal so, ne? Von wegen, das ist, ja. Du hast kein Mikrofon, du kriegst keins.
Also deine allgemeine Aussage zu Huawei ist total richtig. Ich möchte nur sagen, die haben auch ein bisschen das Number-Game gespielt. Die Patche, die sie so massiv in dieser Zeit rausgeschickt haben, waren ganz oft triviale Patche, so irgendwie.
Es ist mir klar.
Code-Cleaner.
Das ist natürlich, war das natürlich, war das auch mitunter ein Propaganda-Erfolg, aber auch hier wieder mal.
Aber ja, der Kernel war hinten.
Aber sie haben sich bemüht, sie wollten mitspielen.
Hinterher war der Kernel besser als vorher, kann man schon
sagen. Ja, eben, ja klar, eben, genau, sie haben sich bemüht. Ob das nun, ja, wie gesagt, sie haben sich bemüht, gell? Ja.
Gibt es das auch nochmal in absoluten Patchen? Das ist ja jetzt ja. Die Teilung eigentlich.
Moment.
Ja, wieso die absoluten? Die kannst du einfach rumbringen. Kannst du einfach, das ist tatsächlich. Also, okay.
So. Wir müssen das gucken.
Okay, ja, gut. Ja, okay. Also.
Ja, die Frage war, ob es dieses Diagramm nochmal in absoluten Zahlen geht. Das sind ja relative Zahlen. Also, ja. Wenn jetzt hier Huawei weniger committet, dann committen ja die anderen mehr dann im, bei 100%.
Ja, stimmt, richtig, genau. Ja, das könnte ich mal machen. Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich das. Weißt ja, auch ich hatte eine Intention. Ich wollte damit was zeigen. Das kann man schön zeigen hier. Ob das jetzt sinnvoll ist oder richtig ist, keine Ahnung. Ich wollte was zeigen und das hat geklappt. So, also weißt du, braucht keiner Statistik, die ich selbst gefälscht was. Und dann natürlich die Nvidia-Geschichte, wo dann die USA ganz genau gesagt hat, nein, dieser Chip ist zu wichtig, den kriegt ihr nicht.
Okay, da hat dann auch irgendwann die China gesagt, ja, pff, dann lass es halt mal, das ist ein eigenes, wieder wascht.
So, und ja. Hat natürlich zur Folge, dass, oh Wunder, Nvidia Marktanteile in China verliert. Aber was, echt jetzt? Was oh Wunder hat, dass Huawei Marktanteile in China gewinnt. Und Alibaba, die KI-Chip machen. Ach was. Auch hier sind wir so, wen trefft ihr jetzt doch gleich? So. Und das Problem hier tatsächlich mit den Sanktionen ist, dass die halt doch sehr... sehr, sehr umfassend wirken, dass man tatsächlich das Gefühl haben kann, dass die Sanktionen nicht wirklich, nicht unbedingt dazu sind, um jetzt eine Firma zu bestrafen, sondern eigentlich mehr dazu da, um Industrien eines Landes zu befördern. Und alle anderen werden mehr oder weniger animiert, gedrängt, gezwungen, da mitzumachen. Und das macht es halt so für jemanden, welcher ja eigentlich dann immer noch so ein bisschen an das gute Ganze große Ganze glaubt, so ein bisschen schwierig. Denn so, ja, ja. Das ist schon mal irgendwie doof. Aber es wurde noch schlimmer. So. Dann kam die Zeitenwende. Wenn jemand das Bild kennt, ne? Das ist eine Drohne. Das ist das Bild einer Drohne. Gibt schöne Videos davon. So. Also, es gab da eine Firma namens Baikal Electronics. Die eigentlich, das war eine russische Firma, welche dann irgendwann sagt, oh, wisst ihr was, wir bauen jetzt auch ARM-Chips. So irgendwie. 2014 haben sie es angekündigt. Und nein, das Jahr ist kein Zufall. So. Und seitdem haben sie immer wieder kleinere Patches geschickt. Also auch schon vorher haben sie Patches geschickt. Das heißt, die Leute, die Mitarbeiter, die waren durchaus bekannt. Und man wusste ja, okay, ja, ihr arbeitet da, ihr macht eigene Chips. Ja, okay, natürlich sendet ihr Patches, um eure Chips sind dazu enabled. Ja, okay, geschenkt. So. Dann 2015 haben sie dann den ersten ARM-Prozessor angekündigt. Und 2015 stieg der russische Staatsfonds da ein und hat die Firma von der Börse genommen. Mhm. So, und im März 22 wurde diese Firma auf die Liste der Sanktionen genommen. Weil sich herausgestellt hat, oh Wunder, weil der russische Staatsfonds da eingestiegen ist. Hm, ja, genau, sie machen Chips für das russische Militär. So, okay. Und im März 22 gab es auf einmal auf den Kernel-Mengenliste ein Flut von Patches von dieser Firma. So, das sind erstmal so die Fakten. Und dann, als Maintainer, schaue ich mich dann so die Patches so an und stelle fest, ja, okay, sind halt irgendwie Patches, ja, okay, ja, na gut, ja, machen wir, also ist effektiv so Enablement für die Chips, die sie bauen, okay, ja, big deal. Okay, gut. Aber dann überlegt man sich, warum jetzt? Denn das war einfach so, es war wirklich so ein Schwung von Patches, die eigentlich so teilweise Enablement, teilweise Fixes, teilweise irgendwas, wo ich auch so denke, warum schickt das jetzt in einem Patch? Ihr hättet es schon Jahre vorher schicken können. Ich meine, ihr wusstet, dass ein Bug drin war, ihr seid die Maintainer, schickt es doch gerade früher. Warum müsst ihr so einem ewigen Patch das Ganze schicken? Und, ja.
Und dann überlegst du, ja, und aber du weißt, dass diese Firma der Zulieferer des russischen Militärs ist. Das heißt, wenn du jetzt Ja und Arm sagst zu diesen Patches, dann unterstützt du ja eigentlich das russische Militär. Willst du das? Aber eigentlich kommen die Patches von einem Entwickler, welcher vorher aktiv war, welcher eigentlich ein völlig legitimer Entwickler war, von dem du weißt, ja, der macht gute Sachen, das passt schon, was er allgemein macht. Das heißt, jetzt sagen, nee, ich nehme deine Patches nicht mehr, ist auch so ein bisschen doof, denn genau das ist ja eigentlich die Sache, die du als Maintainer nicht machen solltest. Denn du solltest ja die Patches aufgrund des technischen Inhaltes bewerten, nicht aufgrund deiner persönlichen Befindlichkeiten. Ja. Und ja, und wenn wir jetzt die, wenn wir jetzt also quasi sagen, nein, wir nehmen deine Patches nicht, dann heißt ja also, entweder sind es persönliche Befindlichkeiten von mir oder wir unterstellen ihm böse Absicht. Was ja auch was ist. Also ne, der Maintainer, der jetzt sagt, nö, du bist doof, das versucht er mal dem Linus Torvalds beizubiegen. Also ist so ein bisschen problematisch. So, also ja, denn letztendlich, ja, ich meine, was macht der Maintainer? Der Maintainer soll natürlich, die Aufgabe ist, Patches zu reviewen und sie anzunehmen. Das ist so die Kernaufgabe. Er kann sagen, nein, der Patch ist doof, weil dieses und jenes und überhaupt, aufgrund der technischen Details. Aber er darf halt nicht sagen, nein, der Patch ist doof, weil ich dich nicht mag. Wo kämen wir da hin? Das funktioniert ja nicht. So, und dann, das heißt aber natürlich, diese ganze Diskussion, diese ganze Ethik, die man so hat, setzt natürlich immer noch das Open-Source-Ziel voraus, dass wir alle am selben Ziel arbeiten. Wenn du aber den Verdacht hast, ja, was, wenn nicht alle an demselben Ziel arbeiten, wenn das gar nicht das Ziel war. Denn es ist auch durchaus möglich, dass die Patches lediglich Teil einer Propagandakampagne waren. Das nämlich, wenn wir jetzt die Patches ablehnen, ohne technischen Grund, denn technisch sind sie okay, heißt das ja effektiv, wir mögen euch nicht. Das heißt, Propaganda kann sagen, oh, der Westen ist sowieso gegen uns. Wir haben es doch immer gesagt, seht her. Ist doof. Wir können den Patch auch annehmen. Ja, und dann kommt die Propaganda und sagt, haha, Suckers, ihr nehmt ja alles an, was wir euch schicken. Ja, auch doof. Und dann stehst du jetzt da als Mensch und denkst, scheiße, was machst du denn jetzt? Ja, und dann diskutierte ich mit Damon hin und her. Oh, mach du es? Nee, ich will nicht, mach du es. Nein, ich will auch nicht. Und was machen wir denn jetzt? Ja. Na gut. Und Damon Lemore von Western Digital. Aber dann kamen wir auf den klassischen Kompromiss. Na gut, die Aufgabe vom Maintainer ist ein Review. Dann machen wir doch ein Review. Und stellen rein zufällig fest, dass vielleicht dieses und jenes und das andere nochmal geändert werden sollte. Schicken es zurück und sagen, ja, super Patches, aber bitte berichtige das noch und erklär uns nochmal das. Wenn er antwortet und darauf eingeht, ist ja alles gut. Dann wissen wir, dass es tatsächlich echte Patches sind. Wenn er es nicht tut, ist auch gut, dann wissen wir, dass es Propaganda ist, aber ja gut, ist halt nichts passiert. Ist die Propaganda ins Leere gelaufen. Und das hat sich auch tatsächlich dann als ein relativ guter Ansatz herausgestellt, weil das einfach so, nimmt so ein bisschen so den ganzen Schwung aus der Debatte, denn ich meine, Propaganda ist das, das muss einen schnellen Erfolg bringen. Du willst Propaganda machen, damit du was präsentieren kannst. Wenn du Propaganda machst und es passiert nichts, dann ist das keine Propaganda, sondern es ist einfach so nichts. So, wir fanden das als, oh, das haben wir elegant gelöst. Fand ich denn uns richtig cool, das war eigentlich eine total super Lösung. Ha, da sind wir toll rausgekommen. So, und dann saß ich abends in Vancouver mit Steven Rosted an der Bier und habe ihm diese schöne Geschichte erzählt. Und dann meinte er, ja, also, weißt du, das ist gar nicht so einfach. Denn zeitgleich zu diesen Patches hat sich die Firma offiziell bei der Linux Foundation beschwert, einen Compliance-Verstoß angemahnt, dass ihre Patches willentlich ignoriert werden. Gleichzeitig mit den Patches, wohlgemerkt. Die hat noch gar keiner angeschaut. Und ja, das heißt, ja, es war tatsächlich eine Propagandakampagne. Aber ist auch wieder so ein Ding, konnte die Linux Foundation auch jetzt nicht so wirklich groß kommunizieren, denn wenn sie es gemacht hätte, dann hätte sie ja wieder mal Wasser auf die Mühlen der Propaganda gemacht. So nach dem Motto, ihr wollt es ja so nicht. Und ihr haltet euch nicht an eure eigenen Regeln und überhaupt, was ist das ja. So, also deswegen, ne, klassisch denkst du, ja gut, ignorieren wir das alles so, ist jetzt irgendwie egal. Fußnote der Geschichte. 2023 gegen Baikal Industries pleite. So, ja, war wohl doch Propaganda. Fand ich irgendwie nett. So,
damit wären wir auch eigentlich schon beim Ende des Vortrags. Also, ne, also die, das ganze Problem ist tatsächlich so, ja, wie kann man Open-Source-Entwicklung in der heutigen Zeit machen? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Ist das Modell als solches noch tragfähig? Ist es so, also der, die Kern ist ja tatsächlich Zusammenarbeit. Leute wollen zusammenarbeiten. Das hat den Vorteil, dass ich immer, den Vorteil ist, dass du darüber, dass die Benutzer darüber Zugriff auf eine sehr viel größere Community haben, als sie selbst jemals hätten machen können. Sogar eine große chinesische Firma mit Verbindung zum Militär lässt das OS von anderen herstellen. Auch die haben festgestellt, oh Scheiße, es geht doch nicht. Es hilft halt nichts, wenn wir 20.000 Entwickler da dran hauen. Die müssen nicht zwingend das Problem lösen können. Denn ne, das ist so, zum einen ist die Community sehr viel größer und meistens auch sehr viel besser als die Leute, die du kriegst. Denn die sind alle in der Community, die wirklich gut sind. Und das Weitere ist halt auch noch, Open Source primär ist eine Zusammenarbeit von Individuen. Ist keine Zusammenarbeit von Firmen. Das heißt, die Firmen können ihre Politik haben, können sagen, wir wollen so machen, wir wollen dieses machen. Aber die einzelnen Entwickler, auch wenn sie bei der Firma angestellt sind, müssen in dem Projekt mitarbeiten können. Das heißt, die können sich nicht völlig arschig verhalten, um es mal so zu sagen. Wenn sie das nämlich tun, fliegen sie bei dem Projekt raus und können nicht mehr mitarbeiten. Das heißt, es ist ein bisschen in ihrem eigenen Interesse, sich da korrekt zu verhalten. Jetzt auch mehr oder weniger unabhängig von dem, was die Firma möchte. Und letztendlich, es sind keine Sklaven, die können dann auch einfach einen anderen Job nehmen. Was denn auch viele dann auch machen. So. Hab da unlängst saß ich mit jemandem zusammen, welche dann auch meinte, ja, sie habe ihr Gewissen entdeckt und hätte bei Amazon gekündigt. Fand ich irgendwie auch nett. So, also das heißt, es ist ein bisschen so der Eigeninteresse der Interessen tatsächlich, der einzelnen Individuen auch in der Community sinnvoll mitzuarbeiten. Das heißt, auch die ganzen politischen Entscheidungen werden so ein bisschen umschifft, denn es sind immer noch die Individuen, um die es geht. Tja, und damit bin ich zu Ende. Danke für euer Interesse.
Ja, herzlichen Dank für diese schöne Geschichte. Ich möchte von vornherein darauf hinweisen, wir könnten jetzt sicherlich stundenlang diskutieren, aber hier ist gleich der nächste Vortrag. Also ein paar Kommentare und Fragen können wir machen, aber ja, wir müssen einfach hier raus.
Wir müssen einpacken.
Ja, doch eher von meiner Seite mehr ein Kommentar als eine Frage. Ja. Hier, Softwareentwicklung, gerade die Open-Source-Softwareentwicklung, hat eine große Gemeinschaft mit der Wissenschaft. Ne? Also Wissenschaft ist ja gemeinsam Dinge zu erarbeiten und auch wissenschaftliche Erkenntnisse werden mehr, wenn man sie teilt. Und gerade auch diese Universität hier hat während des Kalten Krieges weiter Kontakt über die Mauer in den Westen und in andere Länder unterhalten. Und das hatte trotzdem funktioniert, trotz des Kalten Krieges und trotz des Ost-West-Gegensatzes. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man erreichen muss, dass man trotz der Gegensätzlichkeiten es erreicht, auch weiter auf einer fachlichen Ebene zusammenzuarbeiten.
Ja.
Also, ich stimme dir eigentlich in allem überein, mit einer Ausnahme. Und zwar diese Aussage ist, wenn wir die Patche angenommen hätten, wären wir die Dummköpfe, die alles mit sich machen lassen. Ich glaube, an dem Punkt wären wir einfach konsequent gewesen und gesagt, wir haben unsere Prinzipien, dass unser Patch-Review auf technischer Basis funktioniert. Wir wissen, was da draußen passiert und trotzdem arbeiten wir mit zusammen. Also ich fände das keine, für mich ist das keine Schwäche, sondern eine Stärke. Und deswegen ist euer Umgang damit, einfach die Patche zu reviewen, für mich absolut richtig gewesen.
Ja, da oben noch eine letzte Frage, da oben in der Ecke noch.
Also ich habe eine Frage zu einer Prognose, denn Sie haben ja von WeChat einmal gesprochen und da habe ich auch schon mal drüber recherchiert und es ist eine wirklich furchteinflößende App, muss ich leider sagen, die sehr viel über die einzelnen Nutzer in China weiß. Haben Sie denn schon eine Prognose, was denn das für Auswirkungen darauf hätte auf den westlichen Markt und was könnte Open Source am besten dagegen tun, dass WeChat nicht praktisch das End-All-Be-All...
Nein, wird es nicht.
Wird es nicht? Also,
das wird es nicht. Nein, das ist ja genau das, was wir hier schon am Anfang denn eine längere Diskussion hatten. Mhm. Es dreht sich hier nicht um die technische Sache. Mhm. Technisch kannst du ganz viele Dinge machen. Technisch könntest du ein höchst integriertes System machen, was in der Lage ist, wo du tatsächlich in den Supermarkt gehen musst, kannst dir Sachen aus dem Regal nehmen, kannst wieder rausgehen, was denn über Gesichtserkennung direkt das von deinem Bankkonto abbucht. Technisch ist alles möglich. Aber rechtlich nicht. Und kulturell nicht. Du als Deutscher, okay, oder als jemand, der in Deutschland lebt, hättest damit erstmal schon mal Bauchschmerzen, sagen, um Gottes Willen, das sind meine privaten Daten, die kann ich ja, also die will ich nicht rausgeben. In Schweden ist wieder ganz anders. In Schweden ist völlig klar, natürlich wird in Schweden, legt jeder seine Einkommensverhältnisse offen. Es gibt ein öffentliches Register, wer wie viel verdient. Versucht es mal in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Es sind einfach kulturelle Gegebenheiten und du musst dich an die kulturellen Gegebenheiten anpassen, um hier irgendwas bewirken zu können.
Eine Frage habe ich einfach nur, ich weiß nicht, ob du darauf die Antwort weißt.
Ich habe auf alles eine Antwort.
Und zwar, inwieweit es bekannt ist, wie viel WeChat von Auslandschinesen genutzt wird.
Wie gesagt, so wie sie mit jemandem innerhalb von China kommunizieren wollen, ist es quasi zwingend. Nein. Bitte was? Ja, aber wie gesagt, WhatsApp innerhalb von China zu benutzen, ist schwierig. Du kannst es machen, aber effektiv wirst du von der Great Firewall abgefangen und teilweise geblockt. Das ist umständlich. Es geht, ja, aber es ist schwierig.
Auch die Vertriebler in China sind auch deutlich engagiert.
Moment.
Ja. Bitte. Ja. Eben, genau. Das hast du schön gesagt. Das war bloß, also ein Kommentar war bloß, dass die Vertriebler in China sehr viel engagierter sind, bloß um Geschäfte zu machen. Von daher natürlich werden sie auch beliebige Kommunikation nehmen, wenn sie der Meinung sind, dass es ihnen Geschäfte bringt. So, ich glaube, ich muss jetzt hier...
Einer
haben wir noch. Wir haben das noch einen.
Hoffentlich eine kurze Frage. Was sagt uns denn der Fakt, dass wir die chinesische Wanze noch nicht gefunden haben? Sind die Chinesen viel, viel besser geworden darin, die zu verstecken?
Was?
Die chinesische Wanze in den ganzen chinesischen Geräten. Sind die jetzt viel besser geworden, die zu verstecken, oder wir zu dumm, sie zu finden?
Und die andere Frage, gibt es überhaupt was zu finden? Das ist eigentlich die Kernfrage. Das ist letztendlich die Kernfrage, die unter dieser ganzen Diskussion liegt. Gibt es überhaupt was zu finden? Denn das sind alles bloß Vermutungen. Jeder sagt, ja, es könnte durchaus sein, dass. Und ja, es ist, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Aber es ist keine Notwendigkeit, dass es so sein muss. Und selbst dann sind immer noch Chinesen. Selbst wenn sie angewiesen wären würden, da eine Wanze einzubauen, ob sie es denn tatsächlich gemacht haben, ist eine ganz andere Frage. Das ist einfach so, ja, Gott, ach, das war mir jetzt zu aufwendig, das habe ich jetzt nicht gemacht. Na, also.
Aber Open Source ist an der Stelle natürlich ein Vertrauensgewinn.
Eben. Die Chinesen lieben Open Source. Die haben gesagt, also ohne Open Source wäre das Ganze, also die gesamte Elektromobilität in China wäre gar nicht möglich gewesen, weil sie gar nicht die Technologie gehabt haben. Sie hätten gar nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwas zu entwickeln. Das, also Open Source ist in China wirklich ein großes Ding. Das ist tatsächlich das, was sie alle machen wollen. Deswegen ist es ja so tragisch.
Okay, herzlichen Dank nochmal. Herzlichen Dank Ihnen allen. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn Sie zum nächsten Vortrag hier bleiben.